Ich würde gerne zu Beginn noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir uns gemeinsam unter dein Wort stellen dürfen und wir wollen dich bitten, dass du hilfst bei allem Reden und Hören und dass du uns teilhaben lässt an deinen Wahrheiten, an deiner großen Herrlichkeit und ja, dass du uns ausrichtest auf dich, dass du uns zeigst, wie wunderbar du bist und ja, was das für unser Leben bedeuten kann. Amen. Woran denkst du, wenn du an den Weihnachtsmann denkst? Vielleicht auch einfach erstmal an einen alten Mann mit rotem Gewand, roter Mütze und weißem Pelz. Ein langer weißer Bart und viel Freundlichkeit im Gesicht. Vielleicht denkst du auch an die Geschichten, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, die er das ganze Jahr über vorbereitet hat. Der Weihnachtsmann kommt an Weihnachten in jedes Haus, bleibt nicht lange, aber lässt die vorbereiteten Geschenke da. Vielleicht auch nur bei den Artigen. Wann genau er kommt, ist je nach Region unterschiedlich und manchmal ist es auch nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind, das die Geschenke bringt. Der Weihnachtsmann ist natürlich nur ausgedacht, aber ich möchte heute Morgen den Weihnachtsmann als Symbol für Weihnachten benutzen. Denn was ist, wenn Gott einen freundlichen Besuch bei uns machen würde? Und was, wenn Gott diesen Besuch lange vorher vorbereitet hätte? Und da passt es sehr gut, dass wir gerade eine Predigtreihe über die Psalmen haben. Denn Psalmen gibt es nicht nur im Buch der Psalmen, sondern manchmal stehen Psalmen auch mitten in den Geschichten in der Bibel. Und dann deuten die Psalmen die Ereignisse, die da gerade passieren. Und das passiert auch im Neuen Testament, und zwar bei der Weihnachtsgeschichte. Da haben wir im Lukas-Evangelium einige Psalmen, die deuten, was da jetzt an Weihnachten passiert. Und es ist erstaunlich, wie tief diese Psalmen bei Lukas auch selbst in den Psalmen des Alten Testaments wurzeln. Deswegen hoffe ich, dass uns die letzten Predigten dabei helfen, auch bei dem heutigen Psalm ein bisschen in die Tiefe zu gehen und einige Schätze zu heben. Denn die Lobgesänge bei Lukas helfen uns, das Weihnachtsgeschehen richtig einzuordnen. Sie helfen zu verstehen, was Gott da tut. Sie helfen zu staunen, wie er es vorbereitet hat. Und sie helfen, angewiesen zu werden, was deshalb wir tun sollen. Und dazu habe ich den Lobgesang von Zacharias ausgesucht. Mit Zacharias können wir uns fragen, was, wenn Gott unvorbereitet zu Besuch käme. Und der ganze Psalm ist durchzogen von drei Themen. Gott besucht uns mit Barmherzigkeit, wie uns das Alte Testament darauf vorbereitet und er auf dem rechten Weg uns weist. Und ich lese den Lobgesang aus Lukas 1, Abvers 67 gleich einmal vor. Zacharias, der betet diese Worte kurz nachdem sein Sohn Johannes geboren wurde. Ein Engel hatte ihm gesagt, dass er einen Sohn bekommt und dieser Sohn den Dienst von Jesus, dem Messias, vorbereiten würde. So lese ich aus Lukas 1, Abvers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Ja, was ist vielleicht das Erste, was hier bei diesem Text auffällt? Ich meine, es ist, dass Zacharias sich riesig darüber freut, dass Gott zu Besuch kommt und vor allem, dass er freundlich und barmherzig kommt. Denn beides sagt Zacharias so explizit zweimal. Vers 68, da preist er den Herrn, dass er sein Volk besucht und Erlösung geschaffen hat. Gott besucht sein Volk. Und dann nochmal in Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Und auch vieles andere, was Zacharias hier sagt, ist, Gott hilft uns, Gott rettet uns, Gott vergibt, Gott ist mit uns. Gott kommt jetzt gerade zu uns und er kommt freundlich. Er kommt mit durch und durch guten Absichten. Er ist uns wohlgesonnen, er ist geduldig und barmherzig. Und man kann sich fragen, warum sich Zacharias so darüber freut. Vom lieben Gott ist doch eigentlich nichts anderes zu erwarten. Nein, selbstverständlich ist das nicht. Gott muss ja nicht barmherzig sein. Gott könnte auch gut ohne uns leben. Gott hätte auch sehr viele gute Gründe, uns das zu geben, was wir verdient haben. Ein Leben ohne Gott mit allen Konsequenzen. Keine bedingungslose Liebe, keine Orientierung, keine Hoffnung. Stattdessen Tod, böse Mächte oder nur Menschen, die regieren. Und es ist interessant, ab Vers 76, da spricht Zacharias eigentlich über seinen Sohn Johannes. Welche Rolle er spielt, wenn der Messias kommt. Aber dann fängt er ganz schnell wieder an, über Gott und den Messias zu reden. Um ihn geht's. Und Johannes wird eben, wie es heißt, in Vers 76, ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Johannes wurde kurz vor Jesus ein Prophet und Johannes wies auf Jesus hin. Der nach mir kommt, ist größer als ich. Und so ist dann auch Vers 77 zu verstehen. Johannes für die Wege des Messias zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Also Johannes ist nicht das Heil, sondern er gibt Erkenntnis von dem Heil. Er weist auf Jesus hin. Und dieses Heil besteht darin, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann haben wir in Vers 78 auch den Grund dafür. Wodurch schenkt uns Gott sein Heil und seine Vergebung? Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Er erbarmt sich über unsere Not, die vor allem in unserer Sünde besteht. Er erbarmt sich von Herzen mit herzlichem Erbarmen. Damit besucht uns Jesus der Aufgang aus der Höhe, was ein Titel für den Messias ist. Wenn der Messias geboren wird, dann besucht uns Gott mit Barmherzigkeit. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich bequem und luxuriös ist. Und ich kenne das auch von mir. Ganz viele meiner Bedürfnisse kann ich relativ schnell stillen und auch in einem Maß, dass das eigentliche Bedürfnis weit überschritten wird. Also wenn ich Hunger habe, kann ich nicht nur den Hunger stillen, sondern ich kann aussuchen, mit welcher meiner Lieblingsspeisen ich den Hunger stille. Ob ich einen Burger esse oder Schnitzel. Oder wenn ich vom Alltag abschalten will, kann ich es mir nicht nur auf der Couch bequem machen, sondern ich kann wählen zwischen einem guten Buch oder ob ich einfach nur abschalten möchte. Und bei diesem ganzen Überkonsum merken wir manchmal gar nicht, wie groß unsere eigentliche Not ist. Und da verschaffen uns manche Geschenke weiter vermeintlich Erleichterung, aber unser Leben wird nicht nachhaltig verändert. Spielzeug liegt nach 2 Wochen in der Ecke und manches verschenkte Essen ist recht bald aufgegessen. Gott bringt bei seinem Besuch wertvolle Geschenke. Er sieht unsere eigentliche Not und kümmert sich um diese Not. Er kümmert sich darum. Seine Gegenwart verschafft nicht nur punktuelle Hilfe, lindert nicht akute Nöte, sondern beseitigt das Grundproblem, unsere Gottesferne, unsere Sünde, unsere Orientierungslosigkeit in der Welt. Und wenn du darüber nachdenkst, was Gott, wenn er zu Besuch kommt und dich vielleicht verändern will, wenn du darüber nachdenkst, dann denke nicht, Gott will dir Böses, Gott will dir was wegnehmen, Gott ist nicht barmherzig. Ich erinnere mich, wie Anita Hallemann in Prag mal sagte, Gott steht nicht mit der Peitsche hinter uns, sondern er ist ein liebender Vater. Und das hat sie mit so viel Freundlichkeit und Liebe im Gesicht gesagt. Gott ist besorgt für euch, Gott ist besorgt für dich. Er ist barmherzig und gütig. Hört, was Jesus sagt. Wenn ein Kind seine Eltern um ein Brot bittet, geben sie ihm da einen Stein? Wenn selbst wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn bitten? Vielleicht wünschst du dir manches, was nicht gut für dich ist. Gott gibt dir das, was du wirklich brauchst. Bedingungslose Annahme, Liebe und seine Heiligkeit, die dich rundum verändern kann. Und das, all das bringt dir nachhaltig etwas. Gott besucht uns mit Barmherzigkeit. Und es ist interessant, was er sagt in Vers 72. Denn da sagt er, Gott schenkt nicht einfach nur uns Barmherzigkeit, sondern Gott übt Barmherzigkeit an unseren Vätern. Also das Ereignis, dass Jesus geboren wird, ist nicht einfach Barmherzigkeit für sie jetzt, sondern damit erfüllt sich das, was Gott damit erfüllt sich auch, dass Gott ihren Vorfahren Barmherzigkeit zugesagt hat. Wie kann das sein? Und da sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, der hier auffällt, dass Zacharias Lobgesang tief im Alten Testament wurzelt. Zacharias lebt im Alten Testament. Die Geschichte des Alten Testaments geht jetzt weiter. Und das Alte Testament bereitet ihn und auch uns auf Gottes Besuch vor. Und das wird an vielen Stellen deutlich. Zum einen schon ganz banal, direkt in Vers 68, wenn Zacharias Gott als den Gott Israels preist. Und dann richtig ausführlich ab Vers 69. Da ist zuerst von Davids Königshaus die Rede. David war ein Vorläufer des Messias und einer seiner Söhne sollte dann der Messias sein. Und dort im Hause Davids hat Gott uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Das Horn steht für einen König. Das Horn des Heils ist ein König, der Heil bringt. Und dann wird explizit gesagt, dass Gott genau das lange vorher angekündigt hat, Vers 70, wie er geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Gott hat seinen Besuch angekündigt. Er hat ihn vorbereitet. Und das Alte Testament enthält nicht nur tolle Geschichten oder zeigt uns nicht nur, wie Israels Glaube war. Nein, das Alte Testament hilft uns, den Messias besser zu verstehen. Und Zacharias beschreibt dann das Heil, das der Messias bringt und im Alten Testament vorbereitet wurde. Was geredet wurde von den heiligen Propheten, Vers 70, Doppelpunkt, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Ja, es wird Rettung vor den Feinden vorhergesagt. Israel leidete oft unter Feinden. Und andere Völker erschwerten es ihnen da, Gott zu dienen. Deshalb gehört die Rettung vor den Feinden auch zu den Dingen, die der Messias tun würde. Das Leben von Jesus hat uns gezeigt, dass das aufgeschoben ist. Bevor Gott alle seine Feinde besiegt, bietet er zuerst allen das Heil an. Teilhabe am Reich Gottes. Juden zuerst und dann den Heiden. Seine Feinde und die Feinde von Gottes Volk wird er bei seinem zweiten Kommen beseitigen. Aber das andere ist klar und damit hat er schon begonnen. Dass Jesus kommt, gehört zum Bund an Abraham. Er ist der Sohn Abrahams, durch den alle Nationen Segen erfahren sollen. Nach Jesus gab es eine weltweite Mission, ohne dass Menschen Juden werden. Und so konnte dieser Segen Abrahams, den Segen Gottes, zu allen Menschen kommen, in Jesus. Und dann wird auch deutlich in dem Lobgesang, auch im Leben von Jesus und auch im Alten Testament, dass die Feinde Gottes nicht das einzige Problem sind, sondern besonders unsere eigene Sünde. Und auch davon befreit uns der Messias. Und durch unsere Sünde sind wir auch manchmal gehindert, Gott ganz zu dienen. Was machen wir jetzt mit der Tatsache, dass das Alte Testament den Besuch Gottes vorbereitet? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus, dass zu der biblischen Geschichte eine lange und komplexe Vorgeschichte gehört, bei der Jesus aber der Höhepunkt ist? Ich glaube, zum einen ist es ein Grund zum Staunen und Gott zu loben. Er handelt mit Plan und nie so, dass ihn irgendwas unvorbereitet trifft. Er weiß genau, was er tut. Er kommt nie in Hektik, kommt nicht in Stress. Er sieht ohne Probleme die Zukunft und kann lange vorher sagen, was dort sein wird. Das ist ein Grund zu staunen und Gott zu loben. Und eine zweite Sache. Das Alte Testament führt uns neben anderen insofern zu Jesus, als dass es die ganze Not des Menschen aufzeigt. Unsere Bedürftigkeit, erlöst zu werden. Dass wir als Menschen Bettler sind. Deshalb schau mal, wenn du das Alte Testament liest, wo sind Unvollkommenheiten da? Wo handelt jemand nicht nach Gottes Willen? Wo vernichtet Gott ein Übel, um ein noch größeres Übel zu verhindern? Vielleicht hilft dir da auch eine farbliche Markierung beim Bibellesen. Also überall, wo Menschen sündigen, wo Unheil da ist, wo deutlich wird, der Mensch braucht Gottes Hilfe, da mach mit einem roten Bleistift, markier das. Da sind zum Beispiel Feinde Israels und Gottes. Da liest man von sämtlichen Sünden, Götzen, und auch da hat man im Alten Testament früher sich Dinge erhofft, wie Wohlstand oder guten Sex. Da liest man von Sünden, von Hass und Verbitterung in der Familie oder auch überhaupt die Definition von Sünde als Ungehorsam gegen Gott. Und man liest, dass im Alten Testament den Menschen nicht ausreichend geholfen war. Weder ein heiliges Gesetz, noch Propheten die Orientierung gaben, noch vorbildliche Könige konnten die Not des Menschen beheben. Und genau an diese Sachen jetzt knüpft Jesus an. Und Jesus kam, um diese Bedürftigkeit uns davon zu befreien. Deshalb, wenn du Jesus besser kennenlernen willst, hilft dir auch das Alte Testament. Und das Alte Testament ist da wie der Sockel einer Statue. Das Neue Testament ist die Statue und das Alte Testament ist der Sockel. Das Alte Testament trägt das Neue und gibt ihm einen Ort, von dem aus es zu betrachten ist. Das Alte Testament bereitet dich darauf vor, Jesus seiner ganzen Größe zu sehen und zu verstehen, welche Verheißungen er erfüllt, welche Nöte da sind, wovon du gerettet werden musst. Wie tief sein Heil in dir geht, das Ergötzen, Wünsche deines Herzens nach Geld oder Bequemlichkeit beseitigt, dass er der rechtmäßige Regent über die ganze Welt ist und das eins durchsetzen wird, dass er sein gutes Gesetz dir nicht nur vorhält, sondern er jetzt auch in dein Herz schreibt, sodass du es selber willst und Verlangen danach hast, dass der göttliche, der Heilige Geist dauerhaft in dir bleibt, dauerhaft in dir bleiben kann, weil du komplett gereinigt bist, du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, wo Gott wohnt. Jesus ist der Höhepunkt der Geschichte, die im Alten Testament begonnen hat. Und das wird bei Zacharias deutlich. Jesus kam, er kam, wie Gott es verheißen hat. Das war der zweite Punkt. Und Jesus kam auch, wozu Gott es beabsichtigt hat, zur Rettung. Aber auch da können wir fragen, ja, wozu denn gerettet? Das muss ja irgendwie definiert und gefüllt werden. Wozu hat uns Jesus die Rettung geschenkt? Und auch da hilft uns Zacharias zu sehen, was bedeutet Jesu rettendes Kommen denn jetzt für unser weiteres Leben? Der Besuch Gottes weist uns auf dem rechten Weg. Und das wird ein erstes Mal in den Versen 73 bis 75 deutlich, wo von Abraham die Rede war, was wir gerade schon gelesen haben. Und da heißt es dann am Ende eben, dass dieser Bund an Abraham, dass die Verheißungen, dass sie nicht nur für Abraham waren, sondern dass es auch beinhaltete, uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen. Rettung, damit wir Gott dienen können. Um ihn geht es. Wir sind dazu bestimmt, ihm zu dienen, und darin finden auch wir unser größtes Glück. Und es ist eine Rettung zum Dienst ohne Furcht und in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Also wenn wir Gott dienen, müssen wir uns nicht fürchten. Weder vor einem gottlosen Staat, noch vor bösen Mächten, noch vor einer anderen Weltanschauung. Und diese Sachen können uns davon abhalten, Gott zu dienen. Ja, es gibt äußere Feinde, aber Gott ist größer und irgendwann wird er sein Volk vollständig von diesen Feinden retten. Und manchmal sind wir selbst unsere Feinde darin, Gott zu dienen. Aber er weist uns den rechten Weg. Und das wird schön in dem letzten Vers beschrieben. Und auch dort haben wir eine Angabe des Zwecks. Wozu besucht der Messias die Welt? Vers 79, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Jesus selbst lebte den Weg des Friedens und errichtet die Füße seiner Nachfolger ebenfalls auf den Weg des Friedens. Und ich glaube, dass das im Kontext vor allem eins heißt, nämlich dass so viel an uns liegt, wir mit allen Menschen Frieden halten sollen. Für die Juden damals wird das bedeutet haben, dass sie keinen Aufstand gegen die Römer machen, so grausam sie auch sein mögen. Dass sie nicht schlecht über andere reden, die sie ausbeuten, oder dass sie Andersdenkenden zuhören und respektvoll mit ihnen diskutieren. Wenn Gott uns in seiner Barmherzigkeit besucht, können wir nicht unverändert und tatenlos bleiben. Stellt euch vor, da wird einem armen Mann eine Bergmine mit reichen Bodenschätzen geschenkt. Aber es reicht ihm, wenn er damit ein oder zwei Arbeitern ein bisschen Profit rausholt. Damit ist er definitiv abgesichert und kommt gut über die Runden. Er muss selbst keinen Fuß in die Mine setzen, um den Rest seines Lebens bequem zu leben. Aber wie viel Potenzial entgeht ihm mit der Mine? Er verpasst es, sich selbst einen Überblick zu verschaffen, lernt die Mine erst gar nicht kennen, holt keine Expertenmeinungen ein. Dabei könnte er große Schätze heben. Er könnte auch vielen anderen einen guten Arbeitsplatz verschaffen. Er könnte sie auch teilhaben lassen an dem Reichtum der Mine. Und er würde in dem Prozess selbst reifen und wachsen, weil er Verantwortung übernimmt. Stattdessen bleibt er auf halber Strecke stehen. Er vergisst, zu welch besserem Zweck er aus der Armut gerettet wurde, welch besserer Zweck diese Mine für ihn bereithielte. Und auch du, deine Rettung ist nicht nur für dich. Ja, Gott liebt dich und er liebt es, dich zu segnen. Er besucht dich mit Barmherzigkeit, aber all das auch mit dem Zweck, dass du ihm dienst und dass du anderen dienst. Daher folge ihm auf dem Weg des Friedens. Und dann kann es sein, dass du aufhören solltest, über politisch Andersdenkende schlecht zu reden, auch wenn ihre Ansichten komisch oder komplett unverständlich für dich sind. Und ja, fair diskutieren ist was anderes. Oder den Weg des Friedens zu gehen kann heißen, dass wenn jemand gemobbt wird, dann sprich ein Stoßgebet und sag was. Nimm in Kauf, dass du dazwischen gerätst. Bring anderen Frieden. Lasst euch in manchen Fällen lieber Unrecht tun, als dass ihr für euer Recht kämpft. Zum Beispiel, wenn deine Schwester lieber zu McDonald's möchte, du aber Burger King viel besser findest. Tu ihr doch den Gefallen und bewahre den Frieden. Oder wenn dir jemand Sachen vorhält, bleib freundlich, geduldig, bete innerlich für ihn und für die Situation. Jesus auf dem Weg des Friedens nachzufolgen, kann auch bedeuten, selbst so barmherzig zu sein, wie er barmherzig ist. Mal einen Obdachlosen fragen, ob man ihm was Gutes tun kann. Und ja, wir können nicht allen helfen, aber wir können zu allen freundlich sein. Jesus kann und möchte all das schenken. Dazu kam er, dazu hat er dich gerettet. Das ist, worauf Gottes Absichten zielen, was seine Geschichte mit uns machen möchte. Uns teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Und zwar so sehr, dass seine Herrlichkeit selbst zu unserem Charakter wird, dass wir seine Herrlichkeit an uns tragen, sie widerspiegeln. Das wird in vollkommener Weise erst in der neuen Schöpfung sein, aber stückweise schon in diesem Leben. Strecke dich danach aus. Jeder, der die Hoffnung auf Jesus hat, reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und Gott ist dabei ein barmherziger Vater, geduldig und großzügig. Er geht den Weg mit dir. Er will, dass du ankommst und nicht, dass du auf halber Strecke stehen bleibst. Ich hatte mit dem Weihnachtsmann angefangen. Der Weihnachtsmann als Symbol für Weihnachten. An Weihnachten wurde Jesus geboren. Gott kommt zu Besuch. Und er hatte den Besuch lange vorher vorbereitet. Und er kommt freundlich und er kommt mit Geschenken. Geschenke von bleibendem Wert, weil sie uns verändern. Und weil er sich selbst uns schenkt. Denke daran, dass Gott ein barmherziger Vater ist. Staune darüber, wie er sein Handeln plant und lies das Alte Testament mit der Frage, wo im Alten Testament deutlich wird, dass der Mensch Gottes Erlösung braucht. Und geh auf dem Weg des Friedens, den Jesus weist. So viel an dir liegt, tue das, was zu einem friedlichen und freundlichen Miteinander beiträgt. Amen. Ich lade euch ein, zusammen zu beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben und am Ende lasst uns zusammen das Vaterunser beten. Lasst uns aufstehen und zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürfte ich gerne wieder hinsetzen. Wir singen noch ein gemeinsames Abschlusslied. fröhliche Weihnacht überall. Ich darf euch bitten, aufzustehen, dass ich euch den Segen Gottes zuspreche. Und der Gott Israels und der Gott, der in Jesus uns besucht hat, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und ersten Weihnachtsfeiertag und wir hören noch ein Postludium.